Ich möchte, dass sie aufwächst in einer Welt, wo Menschlichkeit, gelebte Gleichberechtigung und Diversität, Freiheit, Liebe, Selbstverwirklichung, all diese schönen Worte, dass sie die einfach leben kann. Das ist das, was mich jeden Tag antreibt und nicht, dass sie ja von Schubladendenken, Vorurteilen und Gewalt umgeben ist und sich nicht frei entfalten und entwickeln kann als junge Frau.
Hi und herzlich willkommen im MeToo-Podcast. Das Schweigen hat ein Ende. Der Name ist Programm. Gemeinsam mit meinen Interviewgästen und mit dir möchte ich das Schweigen brechen. Ich bin Mai, Mentorin und Coach für Traumaaufarbeitung nach sexualisierter Gewalt. Mit diesem Podcast möchte ich meinen Teil dazu beitragen, dass sexualisierte Gewalt entstigmatisiert und enttabuisiert wird. Wenn du mich und meine Arbeit unterstützen magst, freue ich mich, wenn du mir etwas in meine virtuelle Kaffeekasse wirfst. Den Link dazu findest du in den Shownotes. So kannst du dazu beitragen, dass die Inhalte dieses Podcasts weiterhin allen Menschen kostenlos zur Verfügung stehen. Bevor es jetzt endlich mit der Folge losgeht, möchte ich dich einfach nochmal darauf hinweisen, auch wenn du es wahrscheinlich schon selber weißt, dass Inhalte dieses Podcasts dich potenziell triggern können, in Klammern aber nicht müssen. Sollte es so sein, dass du aufgewühlt bist, dass dich irgendwas sehr berührt, dass du mit irgendwas vielleicht sogar nicht klarkommst, dann wende dich bitte an eine Person deines Vertrauens und kümmere dich gut um dich. Und nun wünsche ich dir viel Inspiration beim Hören. Was ist eigentlich One Billion Rising? Wie funktioniert Prävention an Schulen? Und wie haben 120.000 Brötchentüten dazu beigetragen, dass die Telefone von Hilfsorganisationen gegen Gewalt an Frauen heiß geklingelt haben? Über all das und noch viel mehr spreche ich in diesem Interview mit Romy Stangl, Vorstandsfrau von One Billion Rising München. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute wieder einen ganz, ganz tollen Interviewgast bei mir, die Romy Stangl. Die Romy ist Aktivistin für Menschenrechte. Wir haben uns bei der noch Gründung von MeToo Germany, noch nicht e.V., also in Gründung müsste man es nennen, um rechtlich ganz sauber zu sein, wie ich gelernt habe, kennengelernt. Ich finde, die Romy ist ein ganz, ganz toller, ganz spannender Mensch und deswegen ist sie heute hier. Ich mag sie euch vorstellen und ich bin sehr, sehr gespannt, wo uns das Gespräch heute hinführt. Hallo Romy, schön, dass du da bist. Magst du dich mal selber vorstellen?
Sehr gerne. Hallo, liebe Mai. Erstmal Chapeau an dich, an deine wertvolle Arbeit, die du tust. Ich bin wirklich begeistert und freue mich heute mit dir so ganz locker auch ins Gespräch zu gehen, in die Tiefe zu gehen, vielleicht auch ein Stück weit zu philosophieren und Inspiration nach draußen zu geben. Ich hoffe, uns gelingt's.
Wie schön. Ja, das hoffe ich auch.
Zu mir kurz, also nicht kurz, also ich stelle mich jetzt einfach mal vor.
Gerne entlang.
Ja, also ich bin oder war Betroffene von Gewalt in der Kindheit und in einer Partnerschaft. Das heißt, das Thema spielt in meinem Leben eine große Rolle. Es gibt Narben, die immer noch da sind, die auch noch nicht verheilt sind aus diesen Dekaden, sage ich mal, meinen Lebensdekaden. Aber letztendlich ist es der Weg, den ich da beschritten habe oder den, kann man so sagen, es ist der, der mich ins Jetzt geführt hat und zu meiner, kann man das Leidenschaft nennen? Ich denke schon. Zu meiner Leidenschaft einfach etwas zu verändern für Frauen, die von Gewalt betroffen sind. Und ich habe lange mit mir, um auch so ein Stück weit nochmal den Weg aufzuzeigen, warum jetzt hier Aktivismus für Menschenrechte und genau in dem Bereich. Ich habe lange nicht in den Spiegel schauen können, nachdem ich selbst aus dieser Beziehung raus war. Das heißt, mich auch selbst mal zu loben und zu sagen, gut, dass du es geschafft hast. Du bist wertvoll. Du bist du bist stark, seit du eigentlich auf dieser Welt bist. Es ist nicht der Mensch, der oder die Menschen, die dir quasi Gewalt angetan haben, die dich stark gemacht haben und zu dem geführt haben, sondern das bist du selber, ganz alleine. Also da habe ich sehr lange gebraucht dazu, habe auch das Lachen teilweise verlernt. Jetzt habe ich es wiedergefunden und bin auch da sehr glücklich drüber. Und habe dann irgendwann die Frage mir gestellt, wo ist mein Platz im Leben? Was ist meine Aufgabe? Und ich wollte nach 10 Jahren Selbstarbeit und ein Stück weit auch mit meiner besseren Hälfte freundschaftlicherseits, meine beste Freundin sozusagen, die mit mir durch viel dick und dünn gegangen ist und ich mit ihr viel gelernt habe, menschlich zu wachsen und die Themen anzugehen, wollte ich zu schlechten Energien einfach auch keinen Raum mehr geben. Also das war einfach auch mein persönliches Erwachen, zu sagen, das nimmt mir nur viel und gibt mir aber nicht die Energie, die ich brauche, um auch zu heilen in mir. Das heißt, ich habe mich für Liebe, Selbstvertrauen und Kraft dann letztendlich entschieden und bin das auch ganz bewusst angegangen, was sicher nicht auch immer einfach war, aber mit vielen Tränen, mit viel Wut auch. Aber ich bin da durchgegangen und habe dann irgendwann gesagt, ich möchte mich für Frauen und Kinder einsetzen und stark machen, weil ich aufgrund, nicht nur aufgrund dessen, dass ich es, dass mir es widerfahren ist, sondern weil ich auch gemerkt habe, wo das im System, ich sage bewusst System, noch ganz viele Lücken sind, noch viel zu tun ist und wir uns die Frage stellen müssen, warum sind die Zahlen so hoch? Warum gibt es so viele betroffene Frauen? Warum gibt es so viele betroffene Kinder? Warum gibt es keine Perspektiven? All das wollte ich angehen und meine größte Motivation ist letztendlich auch mit, neben dem, dass ich das auch selber möchte und einfach, ich weiß zwar, dass ich die Welt nicht komplett verändern könnte, auch wenn ich das gerne würde, aber ich möchte einfach den Menschen etwas mitgeben, bewusster zu werden und die Tabus einfach zu brechen in den Köpfen. Ja, meine Tochter, was soll ich sagen, die ist jetzt 12 und irgendwann hatte ich den Punkt, wo ich mir gesagt habe, ich kann ihr die Welt nicht erklären als junges Mädchen, ohne ihr Angst zu machen, in dem, wie die Welt heute ist für junge Mädchen und also die Generation, die nach mir kommt sozusagen. Und ich möchte, dass sie aufwächst in einer Welt, wo Menschlichkeit, gelebte Gleichberechtigung und Diversität, Freiheit, Liebe, Selbstverwirklichung, all diese schönen Worte, dass sie die einfach leben kann. Das ist das, was mich jeden Tag antreibt und nicht, dass sie von Schubladendenken, Vorurteilen und Gewalt umgeben ist und sich nicht frei entfalten und entwickeln kann als junge Frau. Und das ist etwas, wenn ich sie in den Arm nehme und sie anschaue, ist das für mich einfach das Ziel, was ich vor Augen habe, weil man mich auch oft fragt, wo nimmst du die Kraft her, all das zu tun, was du tust? Und mir ist es einfach ein Anliegen und in dem Wissen, dass um uns herum noch so viele offene Baustellen sind, was das Thema an sich Gleichberechtigung bedeutet, aber auch das Thema Gewalt gegen Frauen und Kinder, ist das noch ein langer Weg. Und ich bin dankbar, dass ich mich dafür entschieden habe, diesen Weg zu gehen. Denn das, was in den letzten 5 Jahren passiert ist, also in meinem kleinen Universum, ist ein Segen, eine wahre Freude, die Schritte, die ich gehen durfte und das, was es auch ausgelöst hat. Und ich bin noch nicht fertig. Die Welt wird mich noch ein Stück weit in dem Bereich haben. Und ich hoffe, dass, so wie du auch mal, jeder hat so seine Vision auch mit dem, was er tut. Ne? Das Schönste ist es wirklich, von Mensch zu Mensch etwas zu tun und da etwas zu bewegen. Das ist der schönste Lohn, der dann auch zurückkommt, wenn du weißt, du hast deinem Menschen geholfen, ein Stück eine bessere Welt zu haben oder ein Stück weit seinen Schmerz zu teilen und ihm zu helfen. Also das ist ein wunderbarer Antrieb und ich bin sehr dankbar für all das, was ich dafür auch bekomme, um diesen Weg zu gehen, all den Menschen, die da auch dabei sind. So auch wie du, liebe Mai.
Danke dir, Romy. Wow, eine wunderschöne Vorstellung. Ich habe ganz, ganz viele Fragen direkt schon. Ich bin da gerade am Grübeln, wo ich am besten ansetze. Ich finde es unglaublich schön, wie liebevoll du von deiner Tochter erzählst, als so dein Kraftmotor, dein Blick dahin, dass du weißt, dass du für sie eine bessere Welt schaffen willst. Das finde ich sehr, sehr schön.
Ja, weil sie irgendwann auch, man unterhält sich, ich meine, das ganze digitale Thema, wir wissen, dass das nicht ganz ohne ist, dass da auch viele Gefahren lauern und auch im Miteinander. Also wie soll ich sagen, ich bin ein Fan einfach dieser jungen Generation auch, ne? Weil die haben sind so offen für Veränderungen. Und mir hat mal, also vor kurzem in einem Vortrag eine Frau eine Frage gestellt und meinte, was können wir denn tun für die Generation, die nach uns kommt? Da ging es um das Thema Geschlechterstereotypen und Generationenkonflikt. Ne? Mhm. Ja, ich glaube, wir haben die größte Aufgabe, die uns zuteil wird. Das heißt, dass wir unsere verstaubten Ansichten einfach ablegen, die wir fast schon in unserer DNA haben. Ich rede jetzt mal rein von der Weiblichkeit, ja, von den Frauen, die wir in uns tragen. Und auch das Thema präventiv anzugehen, das heißt wirklich auch, das ist einer meiner größten, also ich nenne es bewusst Kämpfe, weil das für mich die Basis aller Gewaltthemen ist, das Thema Prävention mit den Menschen, die in den Schulen sind, die in den Kindergärten sind, dass wir da einfach die Generationen versuchen, sein zu lassen, wie sie sind, dass sie sich auf Augenhöhe begegnen, dass sie sich respektieren, dass sie friedlich miteinander kommunizieren und dass sie diesen Geschlechterdruck, der einfach auch da ist, immer noch loslassen können. Und ich glaube, das ist eine schöne Basis oder wäre eine schöne Basis, um das Thema die Welt von der Gewalt zu befreien. Also ich sehe es einfach so und ich glaube auch daran, dass da die Zukunft liegt, das Thema grundlegend anzugehen.
Ich finde es super gut. Also Prävention finde ich, also auch wenn ich zurückdenke, mir hätte in meiner eigenen Geschichte auch Prävention so sehr geholfen, um einfach zu verstehen, zu wissen, ah, okay, das ist gar nicht in Ordnung, was hier gerade passiert. Ne? Wie treibst du die Präventionsarbeit voran? Was ist dein Anteil an Gewaltprävention? Was tust du da?
Also ich habe innerhalb meines Herzensprojektes Science of Hope ist das eine Säule, die Präventionsarbeit an Schulen. Und ich habe das, wie es manchmal das Leben so spielt, eine Idee gehabt, wie ich es gern aufstellen würde. Das heißt auch nachhaltig, nicht nur, dass man einmal an Schulen geht als Präventionsinstitution oder Vereinigung, wie auch immer man das nennen möchte, sondern dass man wirklich in eine Schule geht und diese Schule von allen Brennpunkten, die das sind, einfach heilt. Ja, das heißt, dass man wieder und wieder da ist, bis die Themen einfach wirklich auch nicht nur für die Kinder, sondern auch einfach für die Eltern und auch für die Lehrer oder Erzieher, Erzieherinnen, Erzieher geheilt sind. Das heißt, dass da einfach eine Basis des Miteinanders aufgebaut wird. Und ich habe dann Social Media sei Dank ist immer wieder ergeben sich da wunderschöne Begegnungen, für mich auch essentielle Begegnungen, habe ich eine Frau aus Österreich kennengelernt und sie arbeitet schon 9 Jahre in der Friedenspädagogik und geht auch wirklich in Brennpunktschulen in Österreich und wir haben uns zusammengetan und haben die Friedensstifter gegründet und wir haben Menschen kontaktiert, die wirklich in ganz unterschiedlichen Bereichen auch schon arbeiten präventiv, sei es, dass sie im Bereich, dass sie in Gefängnisse gehen, ja, wo sie mit schwer erziehbaren Jugendlichen arbeiten, sei es mit dem Thema Selbstbehauptung, friedliche Kommunikation. Wir haben uns da zusammengetan. Auch ein Lehrertool ist dabei, also eine Frau, Pädagogin, die ein Online Raum für Lehrer geschaffen hat, auch diese Plattform gegründet hat, wo Lehrer einfach in einem geschützten Raum sich mitteilen können. Und haben dann ja ein Konzept geschrieben und ich bin an die erste Schule, die Schule meiner Tochter, habe das Konzept vorgestellt und es ist auf offene Ohren gestoßen, was auch nicht immer die Regel ist, weil die Eva hat an dieser Stelle auch gesagt, da wirst du viele, viele Klinken putzen müssen, weil einfach die Situation ist, dass die Schulen also kein Geld haben oder kein Bock, das zu machen. Mhm. Ja. Oder beides. Und dort ist es auf offene Ohren gestoßen und wir waren wirklich so weit, dass wir ein inhaltliches Angebot gemacht haben. Also wir haben eine Analyse gemacht, was stellen Sie sich vor, was wünschen Sie sich? Und dann kam ja Corona. Das heißt, wir konnten es nicht Mensch zu Mensch umsetzen. Und dann habe ich überlegt, wie kann ich hier im Raum München erstmal weitermachen, ja, dass das Thema vorankommt, und habe einen Vortrag erarbeitet aufgrund der Speak-Studie, die gemacht wurde vor ein paar Jahren mit über 2000 Jugendlichen, die zu verschiedenen Gewaltformen befragt wurden unter verschiedenen Aspekten. Wem vertrauen Sie sich an? Wo, in welchem Bereich der Menschen, die Sie umgeben, erleben Sie diese und diese Gewalt? Und habe den Vortrag dann ausgearbeitet noch zum Bereich Mobbing, weil das ein Thema war, was mich einfach erschüttert hat, wo ich recherchiert habe, was es mit jungen Menschen macht und was daraus entsteht. Und habe dann noch eine Traumatherapeutin, die mit jungen Menschen arbeitet, die von Mobbing betroffen sind, kontaktiert. Und da ist ein wirklich runder, tiefer Vortrag entstanden, den ich dann an Schulen gehalten habe am Anfang. Und jetzt auch virtuell. Das heißt, ich habe mich entschieden, die jungen Pädagogen, die jetzt kommen, einfach empathisch abzuholen, sagen wir mal so, weil erstens wird es in den Studiengängen nicht wirklich so sensibilisiert, das höre ich auch immer wieder, wie sie es sich wünschen würden. Sie springen da oftmals auch ins kalte Wasser, haben auch nicht die Unterstützung von den Direktoratsebenen. Also es gibt wirklich auch engagierte junge Pädagogen. Ja. Mhm. Und mir ist halt einfach aufgefallen, dass die Sensibilität wirklich teilweise fehlt und dass die auch so ein Stück weit Realismus brauchen, was diese Themen betrifft. Und das ist jetzt das, was ich im Moment im Bereich Prävention mache. Das heißt, ich halte virtuell Vorträge. Ich arbeite mit einer Stiftung jetzt neuerdings zusammen, habe das erste Mal einen Workshop mit begleitet und aus der Sicht einer Mutter meine Einflüsse, also wie meine Tochter mir das schildert und wie ich es auch als Elternbeiratsmitglied, dadurch, dass ich sehr nah an der Schule bin, auch immer wieder die Problematiken höre, einfach mal mitgegeben. Und es ist interessant zu hören, wie sich oder zu spüren, wie sie so, wenn man damit mit Gefühl und auch der Sicht einer Mutter in solche Gespräche reingeht, wie sich die jungen Pädagogen einfach öffnen und dann auch Ideen einbringen. Und das ist eine gute Basis, aber es muss dann letztendlich, oder die Möglichkeit sollte dann auch gegeben werden, dass sie das umsetzen können, was sie im Herzen tragen. Also es ist, unsere Kinder sind das wertvollste Gut, wo wir die Chance haben, all das, was uns jetzt an, ich sage mal wirklich, Gewaltthemen umgibt, ein Stück weit zu befrieden. Also zumindest hier bei uns, ich kann nur für Deutschland sprechen. Ich kann nicht für Afrika sprechen, für all die anderen Themen der Gewalt, die es noch gibt. Aber einfach, dass wir da mal ordentlich mit dem Staubbesen durchgehen und da mal ausfegen und diese alten Etiketten, die da einfach auch herrschen, was Junge und Mädchen betrifft, kräftig ausfegen.
Ausfegen ist ein schönes Wort, ja. Du bist ja auch maßgeblich an der Organisation von One Billion Rising in München beteiligt. Magst du uns da mal was zu erzählen? Also erstmal ganz grundsätzlich, was ist One Billion Rising für diejenigen, die es gar nicht kennen? Was passiert dort und warum ist das so wichtig?
Also man muss da wirklich ganz ein Stück weit zurückgehen. Der Ursprung oder das erste Mal, dass die Idee in diese Richtung geboren wurde, kommt aus Kanada. Das heißt, von den Indigenen, die auf die Straße gegangen sind, als eine junge Frau in Vancouver ermordet wurde, Anfang 1900, sowas. Und ich lege mich aber jetzt nicht fest, ich habe gerade das genaue Jahr nicht im Kopf. Mhm. Und dann gab es die B-Day-Bewegung in Amerika, wo ich echt auch sagen muss, Klarheit und Frechsein kommt auch immer weiter in der aktivistischen Bewegung. Das heißt, Eve Ensler, eine meiner großen Vorbilder aus der aktivistischen Szene, hat die Vagina-Monologe aufgeführt und hat da so einen Zuspruch erhalten, dass sie daraus etwas Größeres machen wollte, im Sinne von, dass sie Organisationen, die in dem Bereich arbeiten, mit Frauen unterstützen wollte. Und somit wurde der V-Day, das ist der Vorläufer zum One Bean Rising Day, zum heutigen, und hat dann aufgrund der UN-Studie, die veröffentlicht hat, dass jede dritte Frau von Gewalt betroffen ist, gesagt, ja, 1 Milliarde Menschen soll sich für die Frauen, die betroffen sind, erheben, um in Solidarität mit ihnen zu zeigen, dass wir damit nicht einverstanden sind auf unserer Welt. Mhm. Und im ersten Jahr war es wirklich so erfolgreich, dass viele Prominente waren dabei, Yoko Ono, um nur eine zu nennen, ja, ist eine große, große Befürworterin der Bewegung, Jane Fonda, große Politiker auch, Politikerinnen und Politiker. Und der Start war grandios weltweit, ja, fast 200 Länder haben im ersten Jahr mitgemacht, 2013, und Deutschland war auch ganz vorn dabei in Berlin mit über 5000 Menschen, die auf die Straße gegangen sind. Große Städte waren dabei und es ist ein Tanz kreiert worden, weil der Tanz etwas ist, der Brücken baut, der Generationen, der Menschen verbindet, der, wo wir einfach einen freien Raum haben, um uns auszudrücken. Und das ist ein maßgeblicher Inhalt des One Bean Rising Days am 14.02. Und der Bewegung. Aber es ist nicht nur das, sondern auch das Aufmerksammachen auf die akuten Bedingungen, denen Frauen immer noch ausgesetzt sind und Mädchen ausgesetzt sind weltweit in ganz verschiedenen Bereichen. Das heißt, ich kann mal für München, also in München bin ich jetzt das vierte Jahr dabei, und München, One Bean Rising München war so auch eins meiner Inspirationen zu sagen, ja, ich gehe diesen Weg. Als ich im Zuge, als MeToo nach Deutschland kam, so rübergeschwappt ist, sage ich mal, habe ich meine Geschichte bei auf der Bühne erzählt am 14.02.2018.
Wow.
Und das war für mich ein sehr bewegender Moment, das weiß ich noch wie heute, der ist auch geblieben. Ich bin von der Bühne runter, also wirklich fertig. Ich habe Tränen in den Augen gehabt. Ich habe gedacht, hört mir überhaupt jemand zu? Will das jemand hören, was du da erzählst? Ja. Ich komme runter und eine Frau, also ich würde mal sagen, sie war zwischen 60 und 70, also auf alle Fälle eine ältere Frau, die hat mich an den Händen genommen und hat zu mir gesagt, danke. Mhm. Und das war so ein Moment, wo ich gesagt habe, ja, wo man auch dieses Generationsübergreifende sieht, dass es in allen Generationen getragen wird und ein Thema ist, ja. Mhm. Und ja, dann bin ich bei One Bean Rising München auch geblieben, letztendlich als Aktive. Bin dann vor 3 Jahren in den Vorstand gewählt worden. Da bin ich heute noch, bin Vorstandssprecherin. Und wir veranstalten jedes Jahr am 14. Wirklich eine tolle Demo, kann man fast sagen, friedliche Demo, wo wir uns an einem zentralen Punkt in München treffen. Da sind Tanzschulen dabei, junge Menschen, ältere Menschen, die einfach tanzen, viele Organisationen. Im Vorfeld gibt es Tanztrainings, wo man dann auch an verschiedenen Punkten in München die Choreografie lernen kann. Wir laden Referentinnen und Referenten aus ganz Deutschland ein, die dann zu verschiedenen, wie gesagt, brandaktuellen Themen im Bereich Gewalt gegen Frauen sprechen und was wir tun können. Und es sind wirklich, es ist einfach, man muss es erleben, es ist ein Rausch, es ist eine Kraft, die einen da verbindet, wenn die Musik anfängt, wenn die Trommler da sind, wenn man dann die Emotionen spürt, wenn auch auf der Bühne gesprochen wird. Und das haben wir dieses Jahr ein bisschen vermisst. Ja, wir haben überlegt, was machen wir dieses Jahr, und haben dann uns entschlossen, wir machen das online.
Oh, wow.
Und haben uns wirklich hingesetzt und haben ganz, ganz viele Menschen angeschrieben. Wir wollten wirklich auch eine ganz bunte Mischung an Männern und Frauen bewusst aus Organisationen, auch in internationalen, also in Sprachen, dass nicht nur Deutsch gesprochen wird, sondern auch, wir hatten Englisch dabei, Arabisch, Brasilianisch, Amerikanisch. Also und haben über 50 Statements erhalten, Tanzdarbietungen von Menschen, die zu Hause wie mit dem Handy oder per Zoom den Tanz aufgenommen haben und haben das dann am 14.02. hochgeladen. Und ja, wir zehren heute noch davon. Es ist natürlich nicht zu vergleichen mit Mensch zu Mensch auf die Straße zu gehen. Als Aktivistinnen ist das etwas, was ja wichtig ist für uns, weil wir es dann einfach auch spüren und mit den Menschen face-to-face ins Gespräch kommen. Aber was da jetzt zurückkam, war einfach großartig. Und wir haben außer dem 14. auch noch ganz, ganz große Schritte geschafft. Das heißt, also wir machen nicht nur den 14., wir machen Podiumsdiskussionen, wir unterstützen im Kunstbereich Theaterproduktionen, die in dem Bereich tätig sind, also die da Aufführungen machen. Wir hatten letztes Jahr ein Theaterstück zum Thema Gewalt in Kriegsgebieten, was wir kooperativ unterstützt haben. Und unser großes Baby, das Thema Gewalt kommt nicht in die Tüte, haben wir 2019 aus Hamburg übernommen. Das war ist da schon über 10 Jahre erfolgreich. Und man sucht ja immer auch als Aktivist einen Weg, um niederschwellig Menschen in großer Breite zu erreichen. Mhm. Und das ist um den 25.11., dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, haben wir 2019 gestartet mit 2000 Tüten. In Eigenregie haben Vereine angeschrieben, wollt ihr mit auf die Tüten, und haben die Bäckereien angeschrieben, haben das wirklich, wie man so schön sagt, Klingeln geputzt, sind in die Bäckereien und haben letztes Jahr dann, da haben wir echt auch Pipi in den Augen gehabt, muss ich sagen, eine Frau an der Spitze der Bäckerinnung bekommen als Geschäftsführerin, Frau Krüger-Köck. Wenn Sie hier zuhören, nochmal danke auch. Und haben wirklich 120.000 Tüten verteilen dürfen. Wow. In München, in allen Bäckereien. Ja. Hatten gute Presse, also die sind wirklich auch auf uns aufmerksam geworden. Und wir haben jetzt immer noch auch von Organisationen den Rücklauf, dass die Menschen sich wirklich bei ihnen melden aufgrund dieser Aktion, dass sie die Bäckereitüten aufgehoben haben, weitergegeben haben, die Flyer weitergegeben haben und Menschen dieses Hilfsangebot, diese Hand, die wir ihnen damit reichen, auch in Anspruch nehmen und sich dann an die Organisationen wenden. Und dieses Jahr wollen wir noch einen draufsetzen, wir wollen verdoppeln, das heißt 300.000 Tüten in München und das große Ziel ist sind riesige Plakate zur Aktion in der Innenstadt anzubringen. Und die Bäckerinnung ist wieder bei uns, das heißt, wir dürfen wachsen und der nächste Schritt ist dann, dass wir bayernweit das angehen möchten.
Wow. Das heißt, wahrscheinlich braucht ihr auch fleißige TütenverteilerInnen und wer gerade zuhört und aus oder um München herumkommt, darf sich gerne bei dir melden zum Tütenverteilen.
Und auch zur Mitarbeit bei One Beer and Rising München. Wir suchen immer Menschen, die verschiedene Einflüsse mitbringen, die sich gerne engagieren wollen an dieser Stelle. Ja, ein kleiner Aufruf, Aktivismus kann nur gemeinsam nach vorn gehen und es wäre schön, wenn der ein oder andere, der aus dem Raum München vielleicht zuhört oder auch von der Ferne, man kann ja auch mittlerweile virtuell viel machen, meldet euch und ich würde mich freuen, wenn ihr Teil der Bewegung werden wollt.
Sehr cool. Ja, wir tun auf jeden Fall Kontaktdaten in die Shownotes später. Also wer die Romy kontaktieren will und da mitmachen will, aktiv werden möchte, weil da kommt das Wort ja her, ne, Aktivismus. Schaut in die Shownotes, klickt's an und meldet euch bei der Romy und dann werden wir immer mehr und mehr.
Das war's mit dem ersten Teil des Interviews mit Romy. Ich hoffe, du hast ganz viel für dich mitgenommen. Und im zweiten Teil kannst du dich darüber freuen, dass wir mehr darüber sprechen, was genau Gewalt gegen Frauen ist, warum es diese gibt, was Feminismus ist, wie er mit Aktivismus zusammenhängt und die Generationenfrage als AktivistInnen. Wie können wir gemeinsam generationenübergreifend etwas bewirken? Wir hören uns in der nächsten Folge. So, damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich, wenn du mir etwas in meine virtuelle Kaffeekasse wirfst. Die findest du in den berühmten Shownotes. Dort lohnt es sich aber auch ganz unabhängig von meiner Kaffeekasse reinzuschauen. Denn da findest du den Link zum kostenlosen Download meines E-Books, das Trauma-Kit. Trauma verstehen und Flashbacks endlich in den Griff bekommen. Inklusive Notfallübungen und alles in leicht verständlicher, traumasensitiver Sprache. Außerdem findest du dort auch Infos zu meinen Online-Kursen, wann mein nächstes Gruppenprogramm startet und wie du mit mir im 1:1 arbeiten kannst, wenn du das denn möchtest. Und nun wünsche ich dir von Herzen alles Liebe. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Alle 2 Wochen montags erscheint hier eine neue Podcast-Folge. Und vergiss bis dahin nicht, du bist nicht alleine.